Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallöchen.
Ja, frohes Neues noch.
Das wünsche ich dir auch und vor allen Dingen wünschen wir das unserer geneigten Hörerschaft.
Genau, alles Gute und vor allem Gesundheit, ja. Da kann man ja nie genug davon haben.
Genau.
Ja, bist du gut reingekommen?
Ich bin verhältnismäßig gut reingekommen. Doch ja, war ganz okay. Kann man nicht anders sagen. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie bei uns in der Gegend den dritten Weltkrieg angezettelt haben. Und ich habe das Gefühl gehabt, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer und explosiver im wahrsten Sinne des Wortes.
Also bei uns war es gefühlt weniger. Ja. Wo ich auch nichts dagegen hatte, muss ich auch sagen.
Nein.
Es kann natürlich sein, dass dieses Jahr wieder einige der Nachbarn halt woanders gefeiert haben. Es sind ja einige, die sich hier immer so, was heißt abwechseln, aber die halt dann immer mal woanders dann auch noch sind, ja, eingeladen sind, beziehungsweise Familie besuchen etc. Kann sein, dass, wie gesagt, dieses Jahr jemand anders mal dran war. Aber auch so generell, es war sehr wenig an Feuerwerk oder Knallkörper vor 12. Da hat man ja aus den Nachrichten auch teilweise oder auch auf Threads ganz andere Sachen noch gehört, ja, wo es da schon Tage vorher anfing. Das war bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Es war vereinzelt mal ein Knall zu hören, so wie nachmittags, ja, und dann zwischendrin immer mal wieder, aber auch nicht viel, sondern wie gesagt, vereinzelt mal eine. Dann Mitternacht, klar, Jahreswechsel, Silvester, Feuerwerk, okay. Wie gesagt, gefühlt definitiv weniger. Und wir haben da ja auch mal geguckt und waren mal kurz draußen und haben mal so. Und wie gesagt, war auf jeden Fall weniger, hatte ich den Eindruck. Plus auch nicht so lange. Ja, weil sonst hast du ja teilweise nach eins nochmal irgendwo jemand gehabt, der dann verspätet irgendwie dann nochmal aufgewacht ist, ja, beziehungsweise die Uhr vielleicht noch falsch stehen hatte von der Zeit her.
Oder noch Restbestände hatte, die er loswerden wollte.
Oder das, genau, aber das war bei uns auch nicht der Fall, ja. Also das, klar, das ging ein bisschen nach 12 oder so oder auf eins dann halt zu, aber dann war Ende, ja. Nicht irgendwie bis 3 Uhr oder dann tags drauf morgens nochmal. Also toi, toi, toi. Echt gut abgelaufen bei uns. Ja. Wir haben auch jetzt hier in der Region, was heißt Region, aber so Einzugsbereich, Freiwillige Feuerwehr bei uns, da ist auch nichts ausgerückt. Also das war echt sehr gut bei alle oder ist gut abgelaufen bei uns.
Sehr gut. Ja. Aber so sind natürlich die Wahrnehmungen und auch die das Verhalten unterschiedlich bei den Leuten. Und in den letzten Jahren habe ich ja immer wieder gesagt, ja, man muss an die Vernunft der Leute appellieren, dass sie sich vernünftig verhalten. Mittlerweile bin ich der Meinung, das hilft alles nicht mehr. Wir müssen diese Scheiße verbieten. Es geht nicht mehr anders. Es artet aus, ne? Und es experimentieren oder es hantieren Leute im betrunkenen Zustand mit Sprengstoff umher. Das ist letztendlich Sprengstoff. In mehr oder weniger starker Form.
Also das Feuerwerk, was du bei uns legal kaufen kannst, da gibt es zwar auch schon recht explosive Teile, aber das ist eigentlich noch im Rahmen. Klar kannst du da auch zu Verletzungen kommen oder auch zu Bränden, je nachdem, wie man halt dann mit dem Feuerwerk umgeht. Aber das ist ja dann eine Handhabungssache. Wie gesagt, unter Alkoholeinfluss ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn da jemand so blöd ist, ja.
Aber davon gibt es eine Menge von diesen Leuten. Davon gibt es eine Menge.
Vor allem, das nimmt ja eigentlich auch zu, ja. Gerade wenn man mal die Nachrichten verfolgt. Was ich halt nicht verstehe, ist halt illegales Feuerwerk oder professionelles Feuerwerk, was auch nur von professionellen, heißt Sprengmeistern? Feuerwerks, Pyrotechniker?
Pyrotechniker ist das Zauberwort.
Pyrotechniker. Halt wie gesagt, professionelles Feuerwerk, ja, was dann auch hier auf einmal auf der Straße oder so gezündet wird. Und das sind halt so Sachen, die ich nicht verstehe. Ja.
Ja.
Wie kommst du einmal an das Zeugs ran? Solltest du da, wie gesagt, beruflich unterwegs sein und dann privat solches Zeugs irgendwie verfeuern? Mein Gott, dann gehört die Lizenz entzogen. Ja, sorry. Aber das kann nicht sein. wenn du dir sowas illegal besorgst, ja, wo hast du das Zeugs her? Ja, ja. Klar, auch da wieder, auch Drogen und bla bla bla, wer will, kommt da dran. Ja, okay, aber man muss es den Leuten ja auch nicht zu einfach machen.
Ja.
Und wie gesagt, der ganze Grenzkauf, ja, mal über die Grenze sich genau. da halt irgendwo Zeugs holen und dann hier verfeuern. Wo halt der Spaß ganz aufhört, sind so bei Bildern, und die hast du wahrscheinlich auch gesehen, gerade hier mit dem einen Sprengkörper, ja, um es mal so zu sagen, das ist eigentlich im Prinzip auf jeden Fall kein normales Feuerwerk, mit diesen 30 Wohnungen, die betroffen waren.
Ja.
Und wie gesagt, gab es da nicht auch einen Todesfall?
Es gab deutschlandweit 5 Todesfälle.
5 Todesfälle, genau.
Ja.
Ja, plus dann halt nochmal Handwerk und sowas, ja, also das ja. gab es ja auch wieder. Wobei ich da mit mehr gerechnet hätte, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja.
Ich hätte mit mehr gerechnet. Also klar, es gibt viele Fälle, aber ich hätte da durchaus noch mit mehr gerechnet dieses Jahr, gerade weil halt auch im Vorfeld so viele ja auch kundgetan haben, was sie alles vorhaben, ja, und wie viel sie da machen wollen.
Ja.
Da hätte ich, wie gesagt, noch mit mehr Nachrichten in der Richtung gehört. Von daher scheint es auch trotz allem Negativen noch relativ glimpflich ausgegangen zu sein. Aber wie gesagt, solche Sachen zünden, wie gesagt, die dann, wo du dann die Handy-Videos siehst,
ja.
Im Prinzip wie ein Bombenanschlag. Ja. Und dann teilweise die Kommentare dann noch dazu, ja, das ist alles sowas.
Ja.
Da fehlt es mir halt an Verständnis einfach dafür.
Ja, so sehe ich das auch. Also, wie gesagt, in den letzten Jahren hatte ich immer noch gedacht, man könnte da mit einem Appell an die Vernunft weiterkommen. Ja. Aber ich glaube, in manchen Bereichen ist das alles, kommt nicht mehr an.
Es kommt ja aus der Ecke, kommt ja immer hier, Eigenverantwortung. Und
ja.
Du kannst halt auch gerade den Leuten halt so einmal im Jahr und feiern, kannst du ja nicht verbieten. Also ich gehe fest davon aus, dass auch gerade jetzt nach diesem Vorfall, wie gesagt, mit diesen unbewohnbaren Wohnungen und etc. Und auch die Bilder, die man da gesehen hat, ich denke, es wird auch dazu führen, dass es mehr Zonen gibt, in denen man kein Feuerwerk machen darf.
Ja.
Wir haben ja hier gerade in Großstädten Fachwerk und sowas, da haben wir ja das ja schon.
Ja.
Teilweise, es gibt ja auch bestimmtes Art an Feuerwerk oder Sachen, die man halt auch nicht mehr zünden darf. Mhm. Gerade in diesen Ecken, beziehungsweise halt ganzes Verbot, ja, wo du dann halt nur außerhalb von einem bestimmten Radius ab da halt dann Feuerwerk machen darfst. Und ich denke mal, das wird noch zunehmen, gerade dann in Nähen von öffentlichen Gebäuden, Schulen, ja sonst was, ja, vielleicht auch im Industriegebiet, je nachdem, was da angesiedelt ist. Ich denke mal, das wird die nächsten Jahre definitiv noch kommen, ja, dass da mehr eingeschränkt wird. Wobei ich auch sagen würde, Feuerwerk, ja, so schön es ist, man sollte sich da vielleicht auch mal überlegen, je nachdem, als Stadt, beziehungsweise Kreis, Land, ja, Bundesland eventuell, inwieweit man da nicht zu zentralen,
das wollte ich gerade ansprechen,
veranstalteten Feuerwerken halt einfach übergeht.
Ja. Ein zentraler Punkt, wo dann ein Feuerwerk stattfindet, wo die Leute sich das dann anschauen können, alles gut, kontrolliert, von Profis organisiert, von Profis veranstaltet und gut ist, fertig. Je nach Größe der Stadt verschiedene Punkte, und wenn du so ein kleines Dorf hast, dann quasi ein zentraler Punkt, ähnlich wie das Osterfeuer, fertig, ein zentraler Ort und gut ist, fertig. Und definiert, so und so läuft es ab, die Laufzeit, halbe Stunde oder allem, was weiß ich, und gut ist.
Und vor allem, da muss man jetzt auch nicht, ja, und hier, das geht wieder gerade gegen die Kleinen, beziehungsweise es ist ja nur einmal im Jahr und lass den Leuten doch ihren Spaß. Es geht ja nicht darum, oder mir geht es ja jetzt erstmal nicht darum, dass man hier ein Verbot ausruft, sondern dass man über die Alternativen, die es gibt, sich mal Gedanken macht.
Genau.
Und klar, jeder sagt hier immer Eigenverantwortung, nur
es funktioniert ja nicht.
Bilder zeigen einfach, dass es nicht funktioniert.
Genau.
Klar, dann kommt wieder das Argument, ja, aber hier die zwei, drei Idioten verderben es dann wieder für die Masse.
Ja.
Sorry, ja, aber die zwei, drei Idioten, die kriegst du halt nicht, ja.
Es waren ja nicht nur zwei, drei Idioten, es waren ja eine Großzahl an Vorfällen in der Silvesternacht, genau. Naja, okay, gut.
Also man sollte auf jeden Fall drüber diskutieren können. Das definitiv, weil nicht von vornherein hier gleich hier so die Gegenkeule da halt auspacken, sondern wie gesagt, dann lasst uns mal drüber reden. Beziehungsweise nicht wir, sondern da müssen sich ja andere dann drüber unterhalten. Genauso wie dann, es müssen Verbote her für diese Art von Feuerwerkskörpern. Wir haben klare Vorschriften, welche Zulassung kriegt, ja, bei uns in Deutschland.
Genau.
Was wolltest du da dann noch regeln? Weil gerade diese Dinge, ja, waren ja höchstwahrscheinlich nicht mit der entsprechenden Zulassung.
Davon ist auszugehen, ja.
Von daher, was willst du da noch verbieten? Ja, das Zeug ist nicht zugelassen.
Obwohl man natürlich, wenn man unsachgemäß mit zugelassenen Produkten umgeht, auch viel Schaden anrichten kann. Da sind wir dann wieder beim Thema Alkohol und nicht sachgemäße Ausführung etc.
Ne? Das ja, plus dann nochmal die aus verschiedenen frei erhältlichen Feuerwerkskörpern sich irgendwelche eigenen Dinge noch zusammenbasteln.
Genau, Modifikation.
Das ja auch, aber das ist halt wieder der Umgang damit, ja.
Genau.
Sobald du da halt was modifizierst, ja, verlierst du halt die Zulassung, ja.
So ist es.
Das ist dann auch schon wieder kein legales Feuerwerk, ja, was du da veranstaltest, ja.
So ist es. Gut, und der zweite Punkt oder der dritte Punkt, dann können wir auch das Thema streichen. Mhm. Es gibt ja so viele Leute, die teilweise auch recht haben, keine Frage, die sich darüber beschwert haben, dass die Lebensmittel so teuer geworden sind. Aber dann Silvester hunderte von Euro in die Luft jagen. Dafür ist dann noch Geld da. Da werden dann irgendwo falsche Prioritäten gesetzt, sage ich mal. Ne?
Ja, kann ich nachvollziehen, diese Argumentation. Aber auch da wieder, ja, es ist halt, Malle ist nur einmal im Jahr. Ja,
ja,
heißt gut. Das so schön. Und wenn da jemand drauf spart, das ist genauso, wenn jemand halt drauf spart, in Urlaub zu fahren oder so. Wenn das halt die Priorität ist, die.
Ja, aber einen Tag später im Supermarkt keine Cola haben, ein Stück Butter, aber es passt dann.
Das ist doch genauso, wenn sie mit ihrem Auto über die Nordschleife fahren und dann sich über die Spritpreise aufregen.
Ja, also ich war auch schon öfter mal auf der Nordschleife, aber ich rege mich nicht über die Spritpreise auf.
Ja,
das ist als das Disclaimer. Ja. Und das mache ich auch nicht regelmäßig, sondern.
Nein, ich habe dich auch nicht gemeint. Wie gesagt, ich habe dich auch nicht gemeint, aber da gibt's halt auch Leute, ja, die, wie gesagt, halt so mal so ein Restar oder so, die gerade die öffentlichen Tage halt ausnutzen und sich dann aber auslassen, ja, dass die Spritpreise so teuer geworden sind.
Oder sich dann aufregen, dass sie dann einen neuen Satz Reifen brauchen, wenn sie intensiv auf der Nordschleife unterwegs gewesen sind. Ne? Ja. Kommt dann auch noch dazu, oder? Das ist, ist halt so. Nein, aber was mich halt persönlich immer so wundert, die regen sich über die ganzen Lebensmittelpreise auf, teilweise auch wirklich berechtigt, die sind stark nach oben gegangen, gar keine Frage, aber dann ballern die für 1000 Euro die Böller in die Luft oder die Raketen in die Luft. Und es gibt wirklich Leute, die da 1000 Euro auf den Tisch legen, das ist jetzt kein utopischer Preis.
Ja, das muss ja nur nicht mal 1000 sein. Aber
sei es 500, das ist auch viel Geld für einmal Puff.
Die halt mehrere hundert oder so dafür ausgeben. Genau. Klar, wie gesagt, es ist nur einmal im Jahr.
Ja.
Aber
also für mich oder mir ist das zu schade, das all da in die Luft zu ballern. Da hole ich mir lieber.
Ja, auf jeden Fall solche Beträge.
Da hole ich mir lieber ein ordentliches Stück Fleisch.
Wenn du Spaß dran hast oder so, wenn du Spaß dran hast oder so, dass du dann vielleicht mal hier so ein paar Euro investierst, gerade wenn Kinder im Haus sind.
Ja, klar.
Die haben alle Spaß oder so.
Dann, im Rahmen,
genau,
sage ich jetzt mal.
Das vernünftig machen ist ja in Ordnung, aber. Wie gesagt, sobald es da in den hohen dreistelligen Bereich geht, sehe ich jetzt auch nicht ein.
So ist es. So ist es, gut.
Dann lieber auf der Bank lasse oder für was anderes ausgebe, dahingestellt. Aber
genau.
Das ist halt auch nicht so meins, ja. Nee, aber wo wir es gerade von der Nordschleife hatten, Ich weiß nicht, wie es bei unseren Hörern aussieht, ob die da halt hobbymäßig auf, auch mal auf die Rennstrecke gehen oder so. Auf jeden Fall ein kleiner Pro-Tipp. Checkt mal eure Versicherungs oder eure Versicherung dazu. Einige Versicherungen sind das nämlich gerade im Hinblick auf dieses Jahr am Überarbeiten.
Ja.
Da kommen entweder erhöhte, also wenn es bekannt und wie gesagt entsprechend versichert ist, können eventuell erhöhte Beiträge auf euch zukommen. Oder aber gestrichener Versicherungsschutz, ja. Dass halt das ausgeschlossen wird, halt auf die Strecke zu gehen. Da sollte man sich, wobei diejenigen, die das als Hobby haben oder die das machen oder regelmäßig machen, die beschäftigen sich sowieso mit dem Thema. Aber nur so als kleine Erinnerung, da vielleicht mal ein Auge drauf werfen,
ob das
in Zukunft auch noch so und vor allem in voller Höhe und dann halt auch für Dritte entsprechend alles versichert ist, ja.
Das ist richtig. Man sollte sich generell mit seinen Versicherungen auseinandersetzen, was abgedeckt ist und was nicht abgedeckt ist. Und das sollte man am besten tun, bevor man sie abschließt.
Das ja, und wie gesagt, auch gerade jetzt, weil das ist, war ein Thema, was die letzten Wochen auch nochmal durchs Internet geprügelt wurde. Gerade halt in diesen oder in diesen Gruppen halt, die halt privat halt da auch auf die Strecke gehen, dass es da anscheinend einige Versicherungen gibt aktuell, die ihre Leistungen da halt überarbeiten.
Ja.
Das, wie gesagt, sollte man mal im Hinterkopf behalten. Ich glaube nicht, dass es viele unserer Hörer sind, aber vielleicht kennt man jemanden, der fährt oder so,
genau. Den
könnte man mal drauf ansprechen. Wie gesagt, normalerweise, gerade wenn man es regelmäßig macht, ist man da sowieso im Bild und beschäftigt sich damit, weil es kann, wie gesagt, immer mal was schiefgehen. Das muss ja, wie gesagt, nicht unbedingt im eigenen oder am eigenen Können. Klar, Wetterverhältnisse ist auch wieder die Frage vom eigenen Können. Ja, aber es kann halt Unvorhergesehenes passieren und dann.
Du bist ja auch nicht alleine auf der Strecke. Du bist ja auch nicht alleine auf der Strecke unterwegs. Das kommt noch dazu. Ja. Man muss aber ja immer mit der Blödheit der anderen rechnen oder der Überschätzung der anderen Teilnehmer auf dieser Strecke.
Sowieso,
Da überschätzen sich sehr viele. Das ist leider so.
Ja.
Und du kannst ja damit fast jede Art von Fahrzeug auf die Strecke kommen. Da gibt es ja kaum Reglementierungen. Ne? Das ist ja auch noch ein Problem, was ich sehe. Also was da so teilweise unterwegs ist.
Du kannst mit deinem normalen, mit deiner normalen Straßenzulassung da drauf fahren, klar.
Ja,
ob
ja.
Die dann so geeignet dafür ist, vor allem für die Geschwindigkeiten, ist eine ganz andere Frage dann. Aber du kommst da drauf,
Kannst du aber
auch. Das Einzige, was, wo halt wirklich ein Auge drauf gelegt wird, ist halt die Lautstärke. Gerade am Ring oder so.
Ja, ja klar. Aber da sind ja Leute unterwegs, die mit ihrem kleinen 45 PS Fiesta auf die Strecke auf fahren.
Und was ja auch Spaß machen kann.
Ja, natürlich kann das Spaß machen, aber das ist natürlich auch ein Problem, dass solche Leute in Anführungsstrichen ein Risiko für die anderen sind, die vielleicht etwas schneller unterwegs sind. Und da muss man halt sehr stark aufpassen. Also Rücksichtnahme ist da sehr, sehr, sehr wichtig von jeder Art von
Teilnehmern. Ja, vor allem von
diesen Teilnehmern.
Von diesen Teilnehmern ist halt auf jeden Fall Aufmerksamkeit gefordert, dass sie auch entsprechend Platz machen.
Ja, ja, klar. Aber das ist ja
halt. Das ist mit der Langsamste, der auf der Strecke unterwegs ist. Und da musst du halt, wie gesagt, verstärkt ein Augenmerk drauf haben, weil alle anderen sind in der Regel schneller als du. Wenn du mit so einem Auto unterwegs bist.
Ja.
Und dann musst du da halt auch entsprechend Platz machen einfach. Ja.
So ist es.
Das ist also, auch deine Sicherheit. Ja.
Ja, ja. Also ist kein Zuckerschlecken, da auf der Strecke unterwegs zu sein. Nee. Das ist, man sagt dann zwar immer, man kann da die Sau rauslassen, aber das ist nicht der Fall, weil du hast eine Menge Verkehr auf der Strecke. Du bist ja nicht alleine unterwegs und das ist das Problem, was viele unterschätzen. Deswegen sollte man sich das Ding vielleicht mal komplett exklusiv mieten, aber das ist natürlich auch eine Preisfrage. Ne? Dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
Ja, oder aber mal vielleicht das erste Mal oder so mal mitfahren.
Race-Taxi meinst du?
Ja, ja. Es gibt genug Leute, die das anbieten. Ja.
Professionelle Rennfahrer oder Rennfahrer im
Und selbst da, was auf YouTube an Videos da ist von Profis, die in Unfälle verwickelt sind, ist auch nicht zu unterschätzen. Also auch selbst ein Profi kann was schiefgehen.
Ja, ja, klar, logisch. Das ist so.
Ja. Und es gibt Profis, die mit deinem Auto über die Strecke fahren, wenn du das willst. Das gibt's auch noch.
Oh, ja, da würde ich aber sehr selektiv vorgehen. Da würde ich aber das.
Ja, okay, da musst du halt vorher klar absprechen, wie damit umgegangen werden soll, ja.
Ja, ja. Und welcher das Profi das ist, also da wäre ich sehr selektiv. Da,
ja, okay. Also bei denen, die, wie gesagt, die Erlaubnis haben, da halt professionell auf die Strecke zu gehen, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die auch entsprechend Können da haben. Ob die natürlich die Erfahrung vielleicht mit deinem Auto haben,
ja, ja,
die andere
gut.
Frage, je
wenn
nachdem,
du ein gestandener Rennfahrer bist.
Je weniger
bist.
Dein Auto halt noch Serie ist, da wird es dann halt schon wieder so die Frage, was ist wirklich alles drin im Auto, ja, und in welchem Zustand ist es. Aber Stock, denke ich mal, dürfte das kleinste Problem sein. Ja.
Also wenn du ein gestandener Rennfahrer bist, dann kannst du dich sehr schnell an das Fahrzeug adaptieren und anpassen. Das ist so. Ich durfte ja mal Beifahrer bei Walter Röhrl sein im Rahmen eines Audi-Events und der hat sich auch sehr schnell von den verschiedenen Fahrzeugen, die er da bewegt hat, adaptiert und dran gewöhnt. Also der ist da sehr schnell umgeswitcht auf die verschiedenen Fahrzeuge.
Das, ja, vor allem, selbst wenn er sie nicht regelmäßig fährt, er kennt die Fahrzeuge.
Ja, das ist ja auch.
Das ist ja im Prinzip auch schon wieder im Konzern, ja, also.
Das ist wohl wahr. Ja. Und ich meine, das ist ja auch eine Lichtfigur im Rennsport. Der hat ja sein Leben lang nichts anderes gemacht, als
sagen,
Fahrzeuge
der
bewegt.
Ja,
ne? Das
der ist ja, ja damit groß geworden. Ja. Ja,
das ist ja nun durchaus ein anbetungswürdiger Rennfahrer in meinen Augen. Gut.
Lassen wir es mal dabei.
Ja.
So, aber
jeder hat seinen eigenen Gott oder wie gab es noch so einen Personal Jesus, genau. Ne? Das ist nun mal so, ja, jeder betet jemand anderen an, ne? Gut.
Genau, und von diesen gefühlt 30.000 Göttern, ja.
Ich habe mehrere Götter. Okay, also.
So, zurück zu
Lass uns doch zu einer anbetungswürdigen Maus zurückkommen. Nämlich zu der Magic Maus.
Oh, meinst du jetzt?
Jetzt bauen wir uns aber richtig holzschnittartige Überleitungen, du. Meine Güte. Das tut schon weh. Aber vielleicht ist ja die Maus, die dort dann irgendwann neu erscheinen wird und uns das Licht neu definieren wird, eine anbetungswürdige Maus. Sie soll ja 2026 kommen. Das haben wir schon öfter mal diskutiert, das Thema. Und die Gerüchte, ja, die haben jetzt eine ganz, ganz neue Facetten oder die tragen jetzt ganz neue Früchte. Nämlich in Südkorea sind da neue Gerüchte aufgetaucht zum Thema Sprachsteuerung. Das Ding soll angeblich Sprachsteuerung bekommen. Und da hat sich dann auch nochmal Mark Gurman zugemeldet zu dem Gerücht aus Südkorea. Und er sagt, ja, das könnte durchaus so sein. Und er schließt sich dieser Gerüchtesituation an oder dieser These an, dass in irgendeiner Weise diese Maus Sprachsteuerung beinhaltet. Und ich frage mich wirklich, wie definiert Apple in dem Fall Sprachsteuerung oder was?
Nein, wie definieren unsere Gerüchtekollegen
ja,
das?
Ob dann,
was soll da?
Ob dann,
Maus links, mehr links, schneller links.
Das könnte man so jetzt interpretieren rechts. Oder vielleicht ist da auch nur einfach so wie in der Apple TV Fernbedienung ein Mikrofon eingebaut, wo man dann mit dem Sprachassistenten interagieren kann. Keine Ahnung, wie sie das definieren. Genau ausgeführt wurde das Thema nicht. Ich weiß es nicht. Man hört ja, man geht ja auch davon aus, dass Siri etwas, jetzt habe ich natürlich den Namen genannt, ups, also dass die Sprachassistenz etwas überarbeitet werden soll und dass da sehr, sehr viel kommen soll. Aber wie definiert das letztendlich Apple oder wie definiert Apple das in einer Maus? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil die Mausinteraktion oder die Maussteuerung, da brauche ich ja dann keine Maus zu, wenn die dann über Sprachsteuerung laufen soll. Dann kann ich das ja auch, kann ich auch so mit dem System interagieren. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, wenn der PC jetzt per Sprache gesteuert wird, da brauche ich ja keine Maus zu. Die könnte ich ja dann komplett weglassen. Da brauche ich ja nur ein Mikrofon zu, um halt die Interaktion auszuführen. Also, das kann es ja auch nicht sein.
Das Einzige, was man sich vielleicht wirklich noch vorstellen könnte, wäre halt irgendwas in Richtung Apple Intelligence. Dass du da halt wirklich vielleicht noch ein Mikro irgendwie reinbringen willst, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass jemand ein Mikro an seinem Mini zum Beispiel dran hat.
Okay, wäre eine Idee.
Der Mini und Zeitparty Bildschirme haben auch nicht unbedingt jetzt dann ein Mikro oder eine Kamera eingebaut. Tastaturen sowieso nicht. Ja, dass du sagst, okay, über unsere Apple Maus bringen wir ein Mikro mit in das System rein, ja, damit du halt Apple Intelligence da entsprechend nutzen kannst. Wobei da die Frage wäre, wir haben das iPhone mittlerweile, was wir als FaceTime-Kamera benutzen kann, am Mac-Rechner. Warum sollte man da nicht auch dann entsprechend das Mikro nutzen können? Beziehungsweise warum sollte ich dann über den Rechner eventuell Apple Intelligence nutzen wollen, wenn ich es nicht genauso gut über das iPhone machen kann?
Ja, gut.
Was sind halt dann die Use Cases?
Ja, also ich habe mich wirklich gefragt, wie ausgeprägt oder wie ist die Darreichungsform dieser Sprachsteuerung oder wie definiert das Apple? Da habe ich persönlich keine Antwort zu gefunden. Ich meine, einfach nur ein Mikrofon reinzuschalten.
Ja, wie gesagt, das Einzige wäre halt, um ein Mikro an deinen Desktop zu bringen, um Apple Intelligence halt über die Sprache nutzen zu können, wäre vielleicht noch so ein Ding. Aber ansonsten.
Also einfach da nur ein Mikrofon reinzubauen, das ist ja ein bisschen trivial. Ne? Das ist ja jetzt keine Revolution.
Die Maus kann jetzt Apple Intelligence.
In Kombination mit macOS logischerweise.
Ja, klar.
Ist ja kein Standalone-Produkt. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sprachsteuerung hin oder her.
Ja, macht eigentlich ohne mehr zu wissen
wenig keinen Sinn. Ja, genau. Man weiß ja auch nicht, wie dann letztendlich das 2026er macOS aussehen wird, was das noch anbieten wird, um halt eventuell mit der Maus auf Sprachebene zu interagieren. Keine Ahnung, was da noch kommt. Es ist ja auch immer eine Frage von Betriebssystemunterstützung.
Ja, okay, bei uns wird es ja jetzt demnächst soweit sein, dass wir Apple Intelligence auf iOS kriegen.
Naja, klar.
Von daher.
Aber das sind ja letztendlich noch zwei Betriebssystem-Generationen, die dann kommen werden. Ja, 25 kommt ein macOS und 26 kommt auch ein macOS.
Genau, gehen wir mal davon aus, dass Apple Intelligence dann auf jeden Fall komplett ausgerollt ist bis dahin.
Genau.
Von daher könnte das vielleicht noch so ein Ding sein, ja, aber.
Ja. Gut, ich bin gespannt. Magic Mouse. Das große Ding. Das aktuelle Design, was wir jetzt halt vorfinden, das ist 2009 ins Leben gerufen worden. Mhm. Wahnsinn. Ich meine, gut, zwischendurch gab es dann halt Upgrades auf Lightning-Anschluss etc., schon klar. Aber das Design hat sich letztendlich nicht verändert. Abgesehen von der Farbgestaltung, es gab dann schwarze, Space Gray etc. Okay, aber das grundsätzliche physische Design hat sich nicht verändert. Krass, 2009. Naja, okay. Dafür hat sie sich eigentlich ganz gut gehalten von der Anmutung her.
Also wer die Maus seitdem nutzt, ist sie auf jeden Fall gewohnt und kann damit sehr gut umgehen. Wahrscheinlich halten sich da auch die Krämpfe in Grenzen.
Naja.
Ich habe ja vor kurzem wieder angefangen, die mal zu benutzen und da ist schon,
naja, gut.
Ist schon ein bisschen schwierig.
Magnesium-Tabletten helfen bei Krämpfen. Wäre auch so ein Bundle. Wer die Maus kauft bei Amazon, kauft doch gerne Magnesium-Tabletten oder so.
Ja, komm, man lacht, aber es ist ja eigentlich nicht witzig. Ja.
Also ich habe noch keinen Krampf bekommen von einer Magic Maus. Oder von
ich jetzt auch nicht, aber ich nutze sie halt auch nicht lange.
Ich nutze sie täglich.
Ja, ich weiß. Ja, ja. Deswegen und ja auch schon lange. Ich habe ja lange, also ich habe es ja anfangs benutzt und war da auch gerade mit Touch sehr zufrieden mit den Gesten und bin ja dann irgendwann aufgrund von Windows halt gewechselt. Mhm. Habe ja seitdem eigentlich die Magic Mouse nicht benutzt, bis vor kurzem, ja. Und das ist schon, also wie gesagt, das Thema Ergonomie, wenn du halt eine andere oder gerade ergonomisch bessere Mäuse gewohnt bist, ist es halt schon schwierig.
Ja, obwohl ich persönlich muss sagen, wenn ich von der Magic Mouse komme und mit einer Logitech MX Maus arbeite, ist es für mich extrem ungewohnt, so eine große Maus in der Hand zu haben, die Handinnenseite oder die Handinnenseite so ausfüllt. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Weil wenn ich mit der Magic Maus arbeite, habe ich ja mehr oder weniger sehr viel sehr viel, habe ich eine hohle Hand sozusagen, die nicht ausgefüllt ist. Und das habe ich mit so einer Magic, mit so einer MX Master halt nicht. Und das ist extrem ungewohnt. Aber okay. Jeder so, wie er das möchte und mag. Ja, dann lass uns noch mal das Dauerbrenner-Thema iPhone SE bearbeiten. Es soll ja im März soweit sein. Im März soll das iPhone SE der vierten Generation kommen. Und wir haben ja schon ganz viel über die Gerüchte gesprochen. Die kauen wir jetzt ja nicht noch einmal durch. In der letzten Sendung oder letztes Jahr haben wir halt auch noch über die technischen Spezifikationen gesprochen. Und da gibt es einen Punkt, wo sich die Geister auch so ein bisschen uneinig sind oder die Geister scheiden, wie man so schön sagt. Viele sagen, es kommt eine Dynamic Island und viele sagen, es kommt keine Dynamic Island. Da gibt es wirklich noch einen Diskussionspunkt. Ich hoffe nur, dass eine Dynamic Island reinkommt, weil wenn sie wirklich dieses iPhone SE 4 so lange im Sortiment lassen wie die Vorgängerversionen, wäre es fatal, nicht diese Basisfunktion Dynamic Island mit reinzubauen, die sich ja eigentlich durch das komplette aktuelle iPhone-Lineup durchzieht. Also schlimm, wäre für Entwickler auch schlimm, wenn jetzt nicht diese Funktion drin wäre, ist meine Meinung. Weil, ja, sie soll ja nicht, die Dynamic Island soll ja nicht so sterben wie die Touchbar. Gut, aber wahrscheinlich heißt das Ding auch gar nicht mehr iPhone SE. Da gibt es nämlich Spekulationen über eine Namensänderung. Das Ding soll iPhone 16e heißen. Ob das E groß oder das E klein geschrieben wird, das weiß noch keiner. Aber das Ding soll iPhone 16e heißen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Für was das E steht. Früher stand es für Education. Es gab ja mal so Mac-Produkte im Education-Bereich.
Wieso dann 16, wenn es designtechnisch anders aussieht?
Ja? Naja, um es vielleicht in das aktuelle Line-Up mit reinzubauen, um dass der Kunde das schneller einordnen kann.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich kann mir das so auch nicht vorstellen, weil SE ist ja auch ein etablierter Namensanhang oder eine etablierte Namensgebung. Wir haben ja ein Apple Watch SE zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist doch das einzige Produkt, was wir außerhalb der iPhone-Geschichte noch haben. Es gibt, glaube ich, kein weiteres SE-Produkt, oder?
Nee.
Die zwei Produkte. Ja, ich weiß es nicht. Das E, keine Ahnung, für was das steht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und es soll übrigens teurer werden. Also derzeit kostet das Ding in den Staaten $429. Und man soll so angeblich knapp unter die 500 gehen. 499 etc. Das ist so angeblich die Aussage oder die Zahl, die in der Gerüchteküche unterwegs ist. Ja, gut, kommt drauf an, was letztendlich noch drinsteckt oder wenn das wirklich auch alles drinsteckt, was in der Gerüchteküche unterwegs ist, halte ich den Preis schon für angemessen. Bloß bei uns wird das Ding ja auch nicht für 500 Euro rauskommen. Das wird ja wesentlich teurer werden, das Gerät. Na, und den Staat muss man auch immer noch einbeziehen, da kommen ja die Steuern noch drauf. Je nach Bundesstaat sieht das Ganze ja auch noch unterschiedlich aus, preislich. Ja gut, ob iPhone SE oder iPhone 16e ist quasi auch nach meiner Meinung relativ egal. Gut. Schauen wir mal. So, dann gibt es noch einen interessanten Bericht aus der Lieferkette oder ja, Informationen aus der Lieferkette. Apple arbeitet angeblich seit schon Jahren an einem komplett randlosen Display für die iPhones. Ähnlich wie bei der Apple Watch 10, da haben wir das ja mehr oder weniger auch, dass das Display sich fast randlos darstellt und man hat wirklich eine sehr beeindruckende Displayfläche und das hat Apple auch wohl vor oder hatte es bisher vor, auch umzusetzen für die iPhones der 18er Generation, also die Geräte, die dann 2026 kommen. Und sie haben da auch zwei Zulieferer im Boot gehabt, die damit, oder haben sie wahrscheinlich immer noch im Boot, die damit experimentieren und die da die Displays entwickeln. Einmal Samsung und einmal LG. Aber LG und Samsung melden, dass es da wohl Probleme gibt. In erster Linie gibt es Stabilitätsprobleme und Klebstoffprobleme. Das heißt, das vernünftig mit dem Body zu fixieren, mit dem System-Body oder mit dem iPhone-Body zu fixieren, ist wohl nicht so trivial. Und da gibt es halt Probleme, den perfekten Klebstoff zu finden. Und außerdem sieht es so aus, dass wenn ein Gerät runterfällt etc., dass die Kanten sehr schnell splittern und sehr schnell kaputt gehen. Also es gibt da wohl arge Probleme, die Displays stabil zu bekommen. Ja, und ich hoffe mal, wenn Apple das wirklich so rausbringen sollte, dass sie das wirklich eingehend getestet haben und da jetzt nicht einfach was auf den Markt schmeißen werden, was den nächsten Gate hervorruft. Das könnte Probleme geben. Wir hatten sowas ja schon mal bei Samsung. Erinnerst du dich an diese Displays, die so ein bisschen rund gingen, so ein bisschen um das Display herum gingen?
Ja, ja.
Oder um den Rand herum
gingen. Galaxy davon.
Galaxy, genau.
Und das war das, was war das, das S6 Edge oder wie hieß das?
Ich glaube, es war ein Edge. Ja, ich habe den Namen nämlich vergessen. Und die Dinger hatten ja auch Probleme. Die hatten in erster Linie ein Darstellungsproblem der Inhalte, weil es gab diesen Lupeneffekt, dass die Dinge, die im Rand oder in diesem Rahmen halt dargestellt worden sind, verzerrt oder vergrößert ausgesehen haben. Und dann gab es Probleme in der Stabilität. Wenn die Dinger runtergefallen sind, sind meistens ganz schnell die Ränder gesplittert oder hatten dementsprechend die Ränder einen Riss im Display. Und da ist Samsung ja auch ganz schnell wieder von weggegangen. Das gab es, glaube ich, eine Generation oder maximal zwei Generationen. Und dann haben sie gesagt, das etabliert sich nicht, das ist nicht praktikabel.
War das nicht ein Note, was dieses Display auf der Seite noch hatte und da auch Notifikationen und sowas angezeigt hatte, wenn es
kann sein,
im Case war und das Display halt aus?
Kann sein.
Das war, glaube ich, eins. Wie gesagt, dann das Edge hatte hier ja auf beiden Seiten das abgerundete Display. Fand ich sehr sexy. Auch heute noch. Ist ein sehr schönes Gerät, auch gerade von der Größe her. Ist natürlich mittlerweile in die Jahre gekommen, klar. Aber zumindest mal meins, was ich habe, kann ich über das Display nicht meckern. Klar, du hast natürlich die Problematik durch das gebogene Glas, was die Darstellung jetzt von oder betrifft, weil einfach dadurch halt
Verzerrung stattfindet.
Verzerrung geben kann. Ja. Je nachdem, was du halt hast, kann das halt sein. Aber ansonsten fand ich das schon sehr sexy, auch heute noch. Aber klar, es hat jetzt nicht so den Nutzen gebracht, den Samsung da am Anfang beworben hatte. Aber trotzdem ein nettes Gerät.
Ja. Ja, gut. Und wie gesagt, so ähnlich könnte ich mir das auch vorstellen, dass Apple damit Probleme hat, das stabil zu bekommen. Und Apple wird es wahrscheinlich dann auch nicht in dieser Art und Weise produzieren, also wie dieses Samsung Edge, weil die wollen wahrscheinlich keine Verzerrungen drin haben etc. Und die haben da wohl einen anderen Ansatz, nehme ich an. Und da stehen sie, was man so lesen konnte, vor einer sehr großen Herausforderung. Naja, okay. Schauen wir mal. Und das Problem ist ja auch, wenn es zwei Top-Hersteller umsetzen können, wie LG und Samsung, wie schwierig ist es dann für die restlichen Zulieferer, das dann noch auszurollen oder das dann noch umzusetzen?
Problem ist halt in den Stückzahlen, die Apple braucht.
Ja, aber Apple ist ja immer ein Freund davon, sich nicht nur von zwei Display-Lieferanten abhängig zu machen, sondern sie möchten natürlich auch weitere mit ins Boot holen. Und wenn man dann so eine High-End-Technologie hat, die nur zwei Hersteller anbieten können, ist es auch schwierig, sich so ein bisschen unabhängiger zu machen oder das Lieferkettenrisiko oder die Produktionsabhängigkeit zu minimieren. So sehe ich das. Ist ja immer noch ein großes Problem bei Apple. Auch generell versucht ja immer noch BOE einer der großen Hauptlieferanten zu werden. Aber die schaffen es ja noch nicht mal in allen Bereichen, das abzuwickeln oder in allen etablierten Bereichen, das abzuwickeln und haben immer noch Probleme mit etablierten Technologien, ne? BOE. Nee,
du musst doch generell mal gucken, alleine Samsung. Ich denke, dass Apple sich gerne unabhängiger von Samsung machen würde.
Gerade von Samsung.
Aber Samsung halt einfach so eine Stellung hat in Bezug auf Komponentenfertigung, sei es jetzt RAM,
Displays, ganz klar.
Ja. dass du da einfach nicht drum kommst, gerade wenn es halt auch um die Mengen geht, die Apple braucht. Macht Samsung oder ist Samsung nicht der einzige Lieferant, gerade im Bereich halt, was jetzt RAM betrifft. Aber es ist halt mit einer der Lieferanten, ja, und Apple kann Samsung nicht einfach rauswerfen, weil sie die Stückzahlen braucht.
Ja.
Und man muss ja auch da sagen, Samsung hat bisher geliefert, ja, trotz der Problematiken, die es in der Vergangenheit gab. Und die Unstimmigkeiten, die heute sicherlich auch noch da sind. Trotzdem waren sie nach wie vor, oder war der Bereich von Samsung, der halt die Komponenten geliefert hat, ein zuverlässiger Partner für Apple. Was da hinter den Kulissen abgeht, gerade bei Vertragsverhandlungen, beziehungsweise dann auch gerade nochmal, wenn es halt um Spezifikationen oder Anpassungen geht für die iPhones. Ganz andere Frage, keine Ahnung, da haben wir ja auch keinen Einblick drauf. Aber ansonsten waren sie anscheinend ein sehr zuverlässiger Partner. Und wie gesagt, das größte Problem sind dann einfach die Stückzahlen.
Das ist das Problem.
Wo soll denn Apple bitte noch hingehen? Ja,
und
das ist genauso, wie Apple halt abhängig ist von TSMC, was halt die Prozessorproduktion betrifft.
Ja.
Klar kannst du an jemand anderes noch mal ein paar Prozessoren klöppeln lassen. Nur was jetzt die Produktionsmöglichkeiten betrifft, auch gerade mit den Spezifikationen, die Apple hat, auch was halt dann die Nanometer-Anforderungen betrifft, also die Techniken, die drinstecken, beziehungsweise auch die Stückzahlen, die TSMC halt rauspumpen kann und dann auch mit den Werken, die sie in den Staaten aufbauen, ja, wen hast du denn da noch? Ja.
Das ist halt so. Und auch wenn man jetzt viel darüber liest, dass Apple versucht, sich unabhängig zu machen, dass kann man zwar minimieren, das Risiko, aber Apple hat genau wie alle anderen Unternehmen oder wie fast alle anderen Unternehmen ganz starke Abhängigkeitsprobleme. Weil Panelhersteller gibt es so viel nicht am Markt. Selbst zum Beispiel IAMA baut nicht selber Panels, die kaufen Panels dazu, modifizieren das Ganze mit Elektronik, mit Ansteuerung etc., bauen dann den Rest drumherum und hauen dann ihre Monitore raus. Also die wenigsten Monitorhersteller produzieren eigene Panels. Das sind ganz, ganz, ganz wenige. LG produziert eigene Panels, Samsung. Was viele nicht wissen, ist, dass Sharp ein riesengroßer Hersteller von Panels ist. Aber dann wird es auch schon dünn in dem Sortiment. Also Panelhersteller gibt es nicht so viele, weil die meisten Monitorhersteller kaufen wirklich die Panels dazu und bauen ihr eigenes Ding drumherum. Selbst ISO nicht. Also der Panel- und der Displaymarkt, das ist ein ganz, ganz oder ein relativ kleiner Markt.
Ja, ja, das ist genauso wie gesagt, die Chip-Produktion. Das ist auch so ein recht übersichtlicher Markt.
Genau.
Da hast du neben TSMC auch noch andere. Die Frage ist halt nur, welche Anforderungen hast du dann halt an die Spezifikationen von dem Chip? Mhm. Weil wenn du sagst, okay, ich bin mal so 2-3 Generationen hinten dran und mir reicht 5 Nanometer aus, da kriegst du auf jeden Fall, hast du ein besseres Angebot oder Produzenten, die das machen können?
Ja.
Also wenn du jetzt sagst, du brauchst hier den, du musst hier auf 2 Nanometer im nächsten Jahr gehen.
Klar.
Ja, dann hast du, oder was heißt, du musst, du willst, ja,
ja,
dann hast du da
Probleme.
Im Prinzip aktuell nur einen, der an der Technik, der an dieser Technik arbeitet, ja.
Ja. Genau.
Klar sind wir auch bei Apple noch ein bisschen weg von der, was heißt bisschen weg, also da nutzen wir jetzt gerade die verbesserten 3-Nanometer-Prozesse von TSMC.
Ja.
Die werden wahrscheinlich die ersten sein, die da halt nochmal weiter die Technik nach vorne treiben.
So ist es.
Bis das halt bei anderen ankommt, wird es noch dauern, plus dann auch nochmal die Kapazitäten, die TSMC einfach hat. Ja. Mhm.
Ja, also wer davon ausgeht, dass Apple sich in naher Zukunft unabhängig von allen machen kann, der ist ein Traumtänzer. Weil ich lese das immer wieder, Apple will das und Apple will jenes. Wir sehen es doch an der Initiative, eigene Modems zu produzieren, eigene Wi-Fi-Chips zu produzieren. Wie schwer sich Apple damit tut.
Produzieren tut es ja dann wieder jemand anders.
Ja, aber zu entwickeln und ein Design vorzugeben letztendlich oder ein Referenzdesign vorzugeben, wo halt keine Lizenzgebühren drauf liegen.
Weil selbst wenn Apple selbst produzieren wollte, überleg doch mal, was die für eine Firma aus dem Boden stampfen müssten, um ihre Chips zu produzieren.
Ja.
Frag doch mal Samsung. Samsung schafft es ja auch nicht, alle ihre Chips selbst zu produzieren.
Nein, nein, nein. Ich meine, Apple hat es in den letzten Jahren immer so gemacht oder oftmals so gemacht, dass sie ganze Produktionsstraßen gekauft haben und eigene Maschinen innerhalb der Firmen aufgestellt haben, um natürlich auch eine gewisse Risikominimierung vorzunehmen. Aber das ist ja immer noch nicht das, wenn man eine eigene Fabrik hat, letztendlich. Also man ist voneinander abhängig, ganz klar. Das ist so. Und TSMC ist wiederum davon abhängig, dass die Maschinen produziert werden, wo sie die Chips mitproduzieren. Da wird es ja noch dünner. Da gibt es, glaube ich, weltweit nur zwei Hersteller, fähig sind, solche High-End-Maschinen zu produzieren. Ja. Ich glaube, in den Niederlanden ist ein Weltmarktführer, der diese Maschinen produziert. Und der zweite ist mir jetzt gar kein Begriff. Das ist ja dann noch eine größere Abhängigkeit. Ja, ist so. Also ein ganz komplexes Thema. Lieferketten überhaupt. So ist das. Und deswegen können wir eigentlich froh sein, dass Tim Cook, der Meister der Lieferketten, am Steuerrad sitzt. Na gut. Dann schauen wir mal.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Leib- und Magenthema von Thomas. Wir reden über die Nintendo Switch.
Das ist jetzt kein.
Nein,
das ist kein Leib. Nee, wie hast du gesagt?
Leib- und Magenthema.
Nee.
Okay. Ich dachte, das ist ein Leib- und Magenthema. Weil es gibt.
Also Gaming generell ist ein Thema, was mir schon sehr nahe liegt, ja. Aber ich habe mich auch mit den Gerüchten zur Switch 2 natürlich beschäftigt, gerade weil mich so das Drumherum beschäftigt, also diese wir hatten glaube ich schon mal im Podcast drüber gesprochen, diese Schizophrenie von Gamern.
Ja, nein.
Weil wie gesagt, einmal, ja hier und gerade jetzt hier die aktuellen Generationen, wir haben eine Leistung erreicht und auch eine Möglichkeit halt Grafiken darzustellen, mehr brauchen wir nicht mehr, beziehungsweise das ist schon zu viel und die Entwickler sollten sich mal lieber wieder auf die Qualität der Spiele in Bezug auf Inhalt und das, was sie bieten, halt kümmern und nicht nur, dass halt noch mehr Haare irgendwie einzeln animiert werden, ja. Und dann hast du die Gerüchte zur Switch 2, ja, und dem, was sie wahrscheinlich leisten kann, und dann heißt es auf einmal, ja, sie ist wieder zu wenig, ja, und wir brauchen mehr. Sie ist nicht konkurrenzfähig zu einer PS5 Pro, ja. Und ich nur so, Freunde,
Nach meiner Meinung sind das auch zwei verschiedene Konzepte und Angehensweisen der Hersteller. Sony adressiert einen ganz anderen Markt als Nintendo. Das ist meine Wahrnehmung und das hat sich nicht großartig verändert. So sehe ich das.
Ja, okay, wenn du das auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrichst, kommst du halt zum Spieler. Beide wollen halt Spieler. Und das ist ja auch so die Argumentation, warum, oder das, was viele jetzt aktuell sagen, die Switch gerade mit ihrem Dock-Modus ist ja auch eine stationäre Konsole und aber da ist sie halt nicht konkurrenzfähig zu den aktuellen.
Wenn du das so angehen willst, dann kannst du ja auch das sagen, ja, beides sind halt Computer, ein Mac ist ein Computer und ein PC ist, oder ein Windows-Rechner ist auch ein Computer, dann kannst du ja alles sehr stark runterbrechen.
Du könntest sagen, eine PlayStation und eine Xbox sind im Prinzip dieselben Geräte, weil mittlerweile die Architektur ja so ähnlich ist, ja, dass die fast dieselben Chips drin haben.
Sie sind auch im gleichen Leistungsspektrum unterwegs, mehr oder weniger.
Ähnlich. Da würde ich dann schon wieder sagen, okay, eine Switch mit ihrer ARM-Architektur ist schon wieder was anderes. Alleine was halt jetzt die Portabilität betrifft. Also das Anpassen, wie gesagt, zwischen Xbox und PlayStation ist einfacher jetzt umzusetzen oder mittlerweile bei den aktuellen Generationen einfacher zu handhaben als früher noch. Wie gesagt, das Spiel auf ARM zu bringen, ist gerade mit der Leistung, die Switch bietet, halt nochmal so ein ganz anderes Thema. Geht nicht für alles, beziehungsweise ist wesentlich mehr Aufwand. Ja. Mhm. Für mich ist die Switch auch ein portables Gerät. Klar hat die einen Dock-Modus, aber das ist ja so ein kleines Gimmick, was am Rande noch dabei ist.
Ja.
Das ist für mich im Prinzip eigentlich ein legitimer Nachfolger zu den ganzen Handhelds, die Nintendo vorher verkauft hat. Und das ist auch, glaube ich, mit das Ding, warum es sich gerade in dieser Zielgruppe so gut verkauft, weil du eine mobile Spielekonsole hast, die du bequem unterwegs nutzen kannst, allerdings auch zu Hause auf der Couch. Wie gesagt,
genau.
Du kannst nebenher noch Fernsehen gucken, YouTube laufen lassen, was auch immer, aber du hast ein Handheld. Und das Einzige, was aktuell in diese Richtung noch geht, ist ein Steam Deck.
Hm.
Was wieder ein ganz anderes Problem hat. Ja, Akkulaufzeit.
Genau.
Die Probleme, in Anführungszeichen, diese hat halt vollwertige PC-Spiele auf ein Handheld zu bringen.
Hm.
Was es verdammt gut macht, muss man ja auch sagen.
Mhm.
Aber du hast halt die Problematik, dass nicht jedes Spiel darauf läuft, beziehungsweise, dass du einfach Grenzen hast, was die Hardware kann und was sie dann mit dem Spiel, was du von deinem Gaming-PC kennst, halt, was sie damit machen kann auf dem Steam Deck. Oder was das Steam Deck damit machen kann. Ich bin nach wie vor von meinem Steam Deck begeistert, ja. Und überrascht, was teilweise möglich ist. Aber trotzdem musst du da auch schon Kompromisse eingehen, gerade im Vergleich. Aber es ist halt auch ein Handheld.
Mhm.
Das ist kein vollwertiger Gaming-PC. Du kannst zwar deine PC-Spiele drauf laufen lassen, aber wie gesagt, mit der Hardware-Einschränkung, die einfach da ist. Und da hat meiner Meinung nach die Switch immer noch einen Vorteil mit ihrer Architektur. Klar, da auch wieder die Kompromisse, ja, du kannst ja, oder du brauchst halt Spiele für die Switch, du kannst halt nicht einfach deine Steam-Library drauf laufen lassen, plus halt die Hardware, oder plus halt das, was sie überhaupt leisten kann, ja, merkst du auch schon mittlerweile bei einigen Titeln, dass du mit der Switch da an die Grenzen kommst, aber gerade als Paket, was auch nochmal, wie gesagt, Größe, Gewicht etc. betrifft, ist die Switch nach wie vor eigentlich das mobile Ding.
Ja.
Da freut man sich eigentlich auf die Switch 2.
Ja, so ist es. Und die soll aber ja auch spieletechnisch abwärtskompatibel sein. Es sollen ja die alten Spiele
drauf. Nicht soll, sondern sie wird es sein. Es wurde ja schon offiziell bestätigt.
Ja.
Das definitiv. Sie wird abwärtskompatibel sein.
Das ist ja auch sehr wichtig. Ganz wichtig, finde ich.
Wäre jetzt für mich nicht ein Muss gewesen. Es ist schön, gerade weil du zum Start hin halt schon eine Spielebibliothek hast.
Und du kannst deine alten Bestände halt, die du gekauft hast, auch weiter nutzen. Du musst jetzt nicht neu anfangen. Die kannst du
auch mit deiner alten Switch auch nutzen.
Naja, aber wenn du jetzt eine alte Switch hast und eine neue kaufst, dann wirst du die alte ja wahrscheinlich verkaufen.
Du brauchst nicht zwei Geräte mitnehmen. Nee, das nicht unbedingt, aber du brauchst nicht zwei Geräte. Du kannst halt deine Spiele auf der Switch 2 dann einfach weiter nutzen. Was du mit der alten Switch machst, ist eine andere Frage. Die würde wahrscheinlich, die ginge in der Familie wahrscheinlich eher an den nächsten über.
Gut, jeder ist da anders aufgestellt. Jeder macht das anders, ganz klar.
Das auf jeden Fall. Wie gesagt, du hast den Vorteil, du brauchst nur ein Gerät. Du
musst nicht
die Switch und die Switch 2 mitnehmen.
Ja.
Sondern du hast ein Gerät, auf dem du halt die alten Titel noch mitspielen kannst. Der größere Vorteil meiner Meinung nach ist einfach, dass du zum Start eine riesengroße Bibliothek hast.
Mhm.
Gerade mit mit First-Party-Spielen, die halt direkt laufen.
Ja.
Dein Mario, dein Zelda, FUB, ja, geht direkt drauf. Plus, was ich hoffe, dass diese Spiele, gerade was jetzt die letzten Zeldas oder so betrifft, besser auf der Switch 2 laufen, ohne groß irgendwie Patches dafür haben zu müssen, beziehungsweise wenn Patches für die Switch 2 dann kommen sollten, für diese alten Spiele, dass sie halt nochmal wesentlich mehr bringen, sei es jetzt Auflösung, Grafikqualität, vor allem höhere Frequenz,
Bildwiederholfrequenz, FPS, Frames.
FPS, dass du da halt nicht irgendwie an deinen 30 rumknapperst, sondern da dann gerade bei diesen alten Titeln halt mehr drin ist.
Hm.
Das ist halt ein Riesenvorteil mit der Abwärtskompatibilität. Ja. Plus, und das wirst du ja wahrscheinlich jetzt ansprechen, was die Gerüchte in Bezug auf die Leistungsfähigkeit betrifft.
Ja, also es sind ja jetzt in den vergangenen Wochen immer mehr Gerüchte aufgetaucht und es kristallisiert sich im Endeffekt heraus, dass die aktuellsten Gerüchte, die auf Reddit unterwegs sind und auch die aktuellen Bilder, die auf Reddit unterwegs sind, wohl echt sind. Deswegen habe ich das deswegen habe ich das auch angesprochen, weil die ganzen Gerüchte aufzuarbeiten, das ist Irrsinn, aber mittlerweile hat sich halt herauskristallisiert, dass die Bilder von dem Mainboard echt sein könnten, sagen wir es mal so, und dort sieht man einen Chip auf einer relativ abgehangenen Architektur, das ist nämlich die Ampere-Architektur, basiert auf den Nvidia RTX 30 aktuell oder das, was jetzt am Start ist, ist die RTX 50. Wäre die RTX 50, aber das wäre ja auch...
Die kommen.
Genau, aber das wäre ja auch Wahnsinn, das da reinzuklöppeln, ist ja auch wahrscheinlich technisch so auch nicht möglich und würde auch den Preis dieser Konsole wahnsinnig nach oben treiben. Und ich denke, oder viele haben das auch so herausinterpretiert, warum sie auf diesen 30er oder auf diesen Ampere-Chip gegangen sind, ist auch eine Preisfrage, um das Gerät nicht preislich so nach oben zu treiben. Und konkret so das
Ding... Vor allem ist es eine bekannte Technik. Es wird wahrscheinlich eh eine Custom-Lösung sein für Nvidia.
Ja, ja, klar.
Also der Integra, Integra war das?
Tegra und der neue soll dann Tegra 239 heißen. Das ist wohl der Chip.
Wie gesagt, es ist eine bekannte Technik, die ist abgehangen. Ja, da sind alle Fehler, die ursprünglich oder die es am Anfang mal gab, sind mittlerweile bekannt und ausgemerzt. Es wird eh eine Custom-Version höchstwahrscheinlich. Ja. Also es wird eine Custom-Version sein. Da ist eh die Frage, ist es in welche 30er Richtung geht's denn? Geht's denn hier die 30, 60, 70, 80,
90,
wie auch immer? Welche Features wird's haben? Wird sie überhaupt Raytracing zum Beispiel unterstützen? Das muss ja, es ist ja kein Muss. Das kann es ja auch rauslassen. Aber man erhofft sich natürlich davon, dass es zumindest mal DLS unterstützt wird. Also das Upscalen, beziehungsweise halt die Technik, dass die unterstützt wird. Und dass die gerade im Dock-Modus dann halt auch eventuell 4K mit 60 ermöglicht.
Genau.
Sehe ich jetzt nicht unbedingt so als zwingend notwendig, aber das ist mein ganz persönliches Ding, ja. Aber das soll ja, wie gesagt, mit so einem Feature sein, dass gerade dann halt aufgrund von DLSS halt das erreicht werden kann im Dock-Modus, dass du da 4K 60 dann hast. Wäre schön. Ich denke mal, der ein oder andere, der momentan noch meckert, beziehungsweise der bisher an der Switch gemeckert hat, wäre damit wahrscheinlich dann auch zufrieden. Wie gesagt, das ganze Gemecker jetzt wieder im Vergleich zur PS5 regt mich halt auf, weil die Switch da, oder Nintendo mit der Switch halt einen anderen Ansatz halt einfach verfolgt.
So sehe ich das.
Aber für mich klingt das gut, gerade wenn man halt, wie du hast ja schon angesprochen, in Bezug auf den Preis, das halt sieht, sie wird teurer werden als die aktuelle Switch, da können wir davon ausgehen. Aber trotzdem, für das Paket, was du kriegen wirst, wird's, ich hoffe mal, ein günstiger Preis werden. Also nicht so günstig wie aktuell, aber sollte schon passen.
Ja, und 12 GB RAM soll das Ding bekommen. Soll ein
Vor allem schnelles RAM,
Ein LC-Display mit 1080p haben. Die aktuelle Version hat nur 720p.
240p.
Genau. Ja, aber ein bisschen wenig. Nein, 720p. Gut, also eine klassische Full-HD-Auflösung soll das Ding bekommen,
So es wäre schön gewesen, wenn wir ein OLED-Display bekommen hätten, wie jetzt bei der aktuellen Switch, aber wird wahrscheinlich auch wieder so eine Preisgeschichte sein, beziehungsweise für ein Switch-OLED-Update halt zwischendrin. Kennen wir ja von der ersten Switch, also von daher hätte man sich, wie gesagt, ein OLED wünschen können, aber ich kann schon bestehen, warum es nicht kommt. Ja, schade, aber was willst du machen?
So ist es. Ja gut, ich bin gespannt drauf. Vielleicht steige ich dann doch irgendwann mal auf eine Switch um oder ich steige nochmal in das Gaming-Spiel ein, im wahrsten Sinn des Wortes. Keine Ahnung. Mal gucken. Also spätestens, wenn GTA 6 rauskommt, muss ich mir was einfallen lassen. Was ich
mache. Das war die Frage, welche Konsole du dir dafür kaufen willst, weil ich denke nicht, dass wir es zum Start...
Auf einer Switch wird es nicht kommen, wahrscheinlich. Also das bezweifle ich.
Das ist halt die Frage, auf jeden Fall wird es noch einen Moment dauern, bis GTA 6 überhaupt kommt.
Man munkelt ja auch, dass sich das nochmal verzögern wird, das Ganze.
muss man mal abwarten. Ja. Ja. Aber ich denke mal, die Chancen stehen nicht schlecht, je nachdem, was halt so in den nächsten Monaten machen. Aber bleiben wir erstmal guter Hoffnung. Ja, ist, die Welt wartet schon lange genug drauf.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber lieber noch mal ein bisschen verschieben und es passt dann, als obwohl eine Buggy Mess werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Aber,
ja. Gut.
Aber nochmal kurz zur Switch 2. Mhm. Ich freue mich drauf, weil es wird jetzt langsam wirklich Zeit. Mhm. Wir haben lange genug an der Switch 1 festgehalten, oder Nintendo hat lange genug an der Switch 1 festgehalten und da so lange gemolken, wie es ging. Mit der Technik, ich denke, die hat sich mittlerweile, ist sie schon so abgehangen, ja, und in Stückzahlen produziert, dass sie da wirklich ordentlich auch mit der Hardware Geld verdient haben. Und das ist ja auch so ein Ding bei Nintendo, ja, die von Tag 1 an legen sie eigentlich nichts drauf bei der Konsole. Zumindest mal im Vergleich halt zu den anderen Anbietern, oder zu Sony und zu Xbox, die ja doch am Anfang schon subventionieren, wo sie es erst über die Jahre dann anfängt, die Hardware zu rechnen. Wobei ich glaube, jetzt bei der aktuellen Generation ging es ein bisschen schneller als bei den Vorgängern, aber da müsste ich mich noch mal ein bisschen mehr einlesen. Wie gesagt, die Ausstattung, was wir jetzt auch in den Leaks gesehen haben, finde ich gut.
Ja.
Passt für die Switch 2.
Klingt stimmig.
Leistungstechnisch soll sie ja im Dock, alle gedockt, soll sie ja leistungstechnisch so an PS4 Pro rankommen. Klar, ist keine PS5, aber es ist trotzdem okay, ja, vor allem wenn man bedenkt für ein Handheld.
Ja.
Es ist halt die Frage mit Third Party und dann halt AAA Support, ja. Microsoft hat ja schon angekündigt, dass COD kommt. Da bin ich mal gespannt, wie das halt technisch aussehen wird. Und ansonsten ist halt die Frage, was kommt dann wirklich gerade zu den Release-Dates auf Xbox, PS5, wird es dann halt auch ein Day One geben für die Switch, oder wirst du da wieder das Problem haben, dass die entweder nachkommt oder gar nicht?
So da ist es.
Erhoffe ich mir mehr Support, beziehungsweise mehr Umsetzungen auch halt von anderen Titeln. Angeblich steht ja schon so 2-3 Sachen in der Pipeline an AAA, Third-Party-Sachen, die zum Start dann da sein sollen. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt.
Und das Problem ist ja auch, was ich ganz stark sehe, was nützt dir die Leistung, der leistungsstärkste Handheld, wenn du mit der Akkulaufzeit nicht zurande kommst?
Ne? Wobei das beim Steam Deck schon so ein Kompromiss ist, den man bereit ist einzugehen, weil du einfach deine Steam-Library hast.
Ja, du kannst es ein bisschen kompensieren, du kannst wahrscheinlich das Ding auch mit einer dementsprechenden Powerbank noch befeuern, denke ich mal.
Ja, da gibt's ja auch hier einiges am Zubehörmarkt,
genau.
Powerbanks, die du auf die Rückseite oder so noch machen kannst, ja, und so ein Kram.
Also damit kann man es ein bisschen kompensieren. Aber ich denke jetzt mal ganz, ganz, ganz weit zurück in meine Jugendzeit oder meine Kindheit, wo der Game Gear rausgekommen ist. Vorher hatte ich einen Game Boy, oder ich hatte den dann immer noch. Ich hatte parallel beide Systeme, logischerweise. Und das Ding war dann war technisch überlegen. Das Ding hatte ein Farbdisplay und das war revolutionär. Das war, glaube ich, auch, 16-Bit waren es nicht, es war 8-Bit letztendlich, ne? Es war Master System basierend letztendlich, der Game Gear, ne? Oder?
Gute Frage. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Nicht, dass ich da durcheinander komme. Das Ding hat noch keine 16-Bit gehabt. Nee, das war 8-Bit.
Nein.
Denn das war ein 8-Bit-System. Dann musste er irgendwie grundsätzlich auf das Master-System aufgesetzt haben. Weil Master-System war 8-Bit und Mega Drive war dann ja halt 16-Bit letztendlich. Gut, aber wo ich das Ding bekommen habe, da war ich auch total enttäuscht von der Batterielaufzeit. Das Ding hatte ja 3 Batterien an Bord, auf jeder Seite rechts und links 3 Stück, hatte 2 Batteriefächer, und das hat portabel keinen Spaß gemacht. Der Gameboy hatte mehr Spaß im portablen Einsatz bereitet, ganz klar. Und das war für mich so ein bisschen enttäuschend.
Das war ja auch ein Grund, warum der Gameboy dieses Display hatte, ja, was er hatte, also die ja, monochrom war es ja nicht, aber das plus die geringe Auflösung war ja mit der Kompromiss, um halt da mit den Batterien halt auf entsprechende Dauer auch kommen zu können. Und wenn du mal guckst, der Game Gear mit seinem Farbdisplay, das er da hatte, ich glaube, der konnte auch 4096 Farben schon, hatte eine relativ kleine Auflösung, was heißt, für damalige Verhältnisse war es okay. Mal 150 oder sowas in die Richtung. Oder knapp drunter war, glaube ich, die Auflösung von dem. Der hatte auf jeden Fall einen 8-Bit-Prozessor. War das nicht auch hier irgendwie ein Z80 oder so?
Ja,
da bin ich jetzt etwas überfragt. Aber alleine schon, wie gesagt, mit der technischen Ausstattung hat sie da schon, oder konntest du gar nicht auf solche Laufzeiten kommen von der Batterie her.
Ja.
Hatte aber immer noch bessere Laufzeiten oder Batterielaufzeiten, glaube ich.
Als ein Atari Lynx, ja. Gut, das ist wohl wahr. Und damals hatten wir auch nicht die Möglichkeiten, jetzt einfach mal eine Powerbank anzuschließen. Ne? Das ging ja halt nicht, es gab es halt nicht. Ne? Ich hatte dann immer die Akkus im Anschlag und das Ladegerät am Laufen. Aber schön war das nicht. Es war kein schönes, portables Erlebnis. Ja. Und ich habe das Ding.
Ich hab den schon sehr geschätzt.
Ja, ich meine, es gab ja nichts anderes im Farbbereich. Damals war das eine Revolution.
Ja, nichts.
Ne? Und klar, aber der portable Spaß oder der Spaßfaktor im Portablen war halt mit dem Gameboy für mich. Den ich eher hatte als mit dem Game Gear. Und in Game Gear habe ich, denke ich, zu 70% stationär eingesetzt und über Netzteil gespielt. Und die waren auch sehr clever. Die hatten ein sehr, sehr, sehr langes Kabel am Netzteil befestigt. Das war schon clever und das war auch gut so, dass das Sega so gemacht hat. Ja. Und ohne Batterien war das Ding auch vom Gewicht her wesentlich entspannter, der Game Gear.
Was waren das? 6 Batterien mussten da?
Ja, ja, 3 auf jeder Seite. Ja. Links und rechts war gut ausbalanciert, keine Frage. Aber mit Batterien war das Ding schon schwer.
Ja, vor allem, was waren es, 4 Stunden oder so ist das Ding gelaufen?
Ja, Maximum.
Da hast du schon wieder neue Batterien gebraucht.
Maximum. Also 4 Stunden war aber, glaube ich, auch schon sehr optimistisch.
Ja. Kommt wahrscheinlich auch aufs Spiel dann wieder drauf.
Wie die Helligkeit vom Display eingestellt ist, etc. Klar, das ist wahr.
Aber hat schon Spaß gemacht damals, ja.
Auf jeden Fall.
Nur wenn du dir heute die Hardware anguckst, ja, also wie klein das Display war im Vergleich zu dem Gerät. Okay, auch wieder kein Vergleich zum Lynx, ja. Gerade die erste Version war ja auch so ein Riesenteil. Also Display zu Body Ratio war da ja.
Ja. Aber man muss das immer im Kontext der Zeit sehen.
Ja, klar.
Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich das Ding in Betrieb genommen habe. Und das war das Sega-Logo, der Sound und das war Wahnsinn. Und heute holst du da kein Hund hinterm Ofen mehr mit hervor.
Das ist ja, so. Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Naja, eher aus nostalgischen Gründen heutzutage. Aber
alle, die Spiele funktionieren auch heute, gerade mit der ganzen Retro, oder seit Jahren haben wir ja diesen Retro-Trend mit Pixelgrafik etc. Das funktioniert auch heute noch sehr gut. Aber ja, Problem ist halt einfach die Hardware. Aber wenn du heute mal guckst, was du an Emulatoren beziehungsweise an Handhelds kriegst, die sehr gut für dieses Retro-Gaming geeignet sind, aufgrund ihrer Emulationsfähigkeiten, die sie haben, und wo du wirklich sehr gute Hardware kriegst,
ja.
Das macht auch heute oder kann auch heute noch Spaß machen. Vor allem, weil du da, wie gesagt, ganz andere Displays mittlerweile hast. Du kannst da hier gerade in den Emulatoren auch mit Upscaling und was, da kannst du ja so viel mittlerweile machen. Das ist schon sehr nice und das, wie gesagt, die Spiele können auch heute noch sehr gut funktionieren. Aber ob heute außer uns, ja, die halt die Hardware, die den Bezug halt zu damals haben, einfach.
Das ist halt der verklärte Blick auf die Technik, sage ich jetzt mal. Oder
ja,
der
beziehungsweise diese
die Erinnerung.
Nostalgiefaktor, ja.
Die Erinnerung, die da eine Rolle spielen.
Aber drück doch heute mal einen Jugendlichen dann der sich nicht mit dem Material halt beschäftigt, ja, oder der, der das halt kennt über mich, über jemanden, der halt den Bezug zu damals hatte, die Hardware in die Hand.
Wahrscheinlich ja.
Ein bisschen schwierig, ja.
Allein wie groß und wie dick das
Gerät war. Wie klein das Display ist.
Ja. Aber wie gesagt.
So schnucklig es ist, aber.
Im direkten Vergleich zum Gameboy war das Ding Wahnsinn, ne? Ganz klar. Aber auch preislich gesehen.
Kannst du übrigens auch, Game Gear kannst du auch sehr schön auf dem Steam Deck emulieren.
Im Moment wird so die PlayStation 3 als Emulationswunder durch meine Bubble getrieben, dass da so viel mitgehen soll und dass das die ideale Emulationskonsole sein soll. Das ploppt bei mir immer wieder auf.
Steam Deck?
Nee, PlayStation 3. Da soll so viel mitgehen, mit Anpassung.
Ach so, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ja. Keine Ahnung. Ich habe ja noch eine da eingemottet stehen. Ist auch pervers. Mega-CD habe ich angeschlossen, aber die PlayStation 3 habe ich eingemottet. Das ist, okay. Sieht man mal wieder, wie die Prioritäten liegen im Moment bei mir.
Nee, also was momentan im Thema Emulation so ein Riesending ist, ist PS4, zum Beispiel auf dem Steam Deck.
Nee, also auf der PlayStation 3 alle anderen alten Sachen emulieren, wie, was weiß ich, das ist das Thema.
Ja, nee, klar, aber wie gesagt, da jetzt gerade PlayStation, wir haben jetzt aktuell eine Emulation auf dem Steam Deck, unter anderem mit Support für Bloodborne. Und das ist schon, da frage ich mich auch, holla die Waldfee, Freunde. Hey. Wenn du mal da die Fortschritte in den letzten Wochen dir mal anguckst, was das gemacht hat, holla die Waldfee.
Mhm.
Und PS4 ist ja noch nicht so alt, die Hardware.
Nö.
Und die jetzt emuliert bekommen, da kannst du echt nicht meckern, ja.
Ja, stimmt.
Das habe ich auf meiner To-Do-Liste noch, ja. Ich müsste nur mal an. Naja, egal.
Gut. Dann lass uns noch mal ganz kurz in die Smart-Home-Ecke abbiegen. Und da gibt es eine sehr gute Neuigkeit, also für mich persönlich, oder ich finde, das ist eine herausragend gute Neuigkeit. Das Meta-Konsortium hat bekannt gegeben, dass Lautsprecher generell ein eigenständiges Meta- oder Meta-Geräte werden sollen. Bedeutet, dass sie derzeit an einer Streaming-Technik arbeiten oder an einen separaten und eigenen Streaming-Standard für Lautsprecher. Und das hat ja natürlich sehr viele Vorteile. Man kann unabhängig von Hersteller und Ökosystem sich ein individuell gestaltetes Multi-Room-Setup aufbauen. Was ist denn heute los? Mann. Und man hat dann halt eine wesentlich größere Auswahl und man kann das Ganze auch mischen. Bedeutet, ich habe da jetzt JBL und ich habe da jetzt Sonos etc. und kann das dementsprechend so anpassen und so konfigurieren, wie ich es gerne hätte. Man kann natürlich auch sagen, ja, das ist ansatzweise auch schon mit AirPlay möglich. AirPlay-fähige Geräte kann ich ja auch dementsprechend untereinander mischen. Speziell mit AirPlay 2 wurde das Ganze ja noch besser und noch besser ansteuerbar. Allerdings fehlen dann in der breiten Masse auch dann diese Smart-Home-Funktionen. Ich weiß, wenn man die richtigen Systeme einsetzt und die richtigen Produkte verwendet, kann man das heute auch schon so tun. Bedeutet, dass ich heute auch schon einen AirPlay-fähigen Lautsprecher klingeln lassen kann, wenn es an der Tür klingelt. Und wenn ich das alles konfiguriert habe, gibt es auch schon sehr viele Möglichkeiten. Aber wenn das ein eigener Standard wird, ein eigener Meta-Standard wird, geht das natürlich out of the box. Das bedeutet, ich habe viel einfachere Konfigurationsmöglichkeiten, zum Beispiel den Lautsprecher als Türklingel zu definieren oder dem Lautsprecher halt als akustisches Element zu verwenden. Wenn jetzt meine Waschmaschine fertig ist, dann klingelt einmal der Lautsprecher etc. Und wenn das grundsätzlich metatechnisch festgelegt ist und als Standard definiert ist, habe ich natürlich viel einfachere Möglichkeiten, das einzurichten. Und da freue ich mich drauf, wenn das dann endlich kommt und etabliert wird. Gute Nachrichten, finde ich.
Hm?
Und du kannst halt auch sehr günstige Lautsprecher ins Multiraumsystem mit reinbringen. Gut. So, Thomas, und jetzt kommt eine Software, die uns die Fragen aller Fragen beantwortet. Hast du dich nicht auch schon gefragt, wie ist der Füllstand des Urintanks der ISS? Das fragst du dich doch täglich, ne?
Täglich.
Täglich. Ich frage mich auch, wie voll ist es da oben? Können Sie jetzt noch auf Toilette gehen oder müssen Sie innehalten? Wie sieht's da aus? Und die Frage, die wird uns jetzt beantwortet, sofern wir uns die Software PISS Stream installieren. Man kann es auch anders aussprechen. Ich habe das jetzt, denke ich, regelkonform ausgesprochen. Und das ist eine macOS oder iOS Software. Oder, siehe da, es gibt auch eine Vision OS Software. Und ich höre, und viele sagen, es gibt keine sinnvolle Anwendungen für die Vision Pro. Das ist doch jetzt eine sinnvolle Anwendung. Ist doch jetzt eine sinnvolle App, die es jetzt gibt dafür. Und die App greift auf öffentliche Telemetriedaten der NASA zu. Das heißt, das sind Telemetriedaten, die in Echtzeit vorliegen und die App greift dementsprechend diese öffentlichen Daten ab und wandelt das dann in einer mehr oder weniger netten App um oder stellt es auch grafisch dar. Die macOS-App läuft in der Menübar. Man hat dann in der Menübar den Füllstand des Urintanks. Tja. Ist jetzt wahrscheinlich für den normalen Erdling, der hier gerade auf der Erde unterwegs ist, wohl sehr uninteressant. Und die Leute da oben haben wahrscheinlich andere Anzeigemöglichkeiten oder andere Statusmeldungen. Naja, ist eine Spaß-App, würde ich sagen. Aber was es nicht alles gibt, ne?
Ja.
Können die das nicht einfach ablassen, wenn es voll ist?
Werden sie wahrscheinlich machen, oder?
Ja, dann müssen sie es ja nicht sammeln, dann können sie es ja gleich rauslassen eigentlich, oder? Ja. Ich bin jetzt kein Raumfahrtexperte, da bin ich weit von entfernt, aber warum sammeln die das? Oder kommt dann dementsprechend der Kollege von Toi 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 oder Porta Potti da hoch und saugt das dann ab und fliegt wieder runter? Oder
wahrscheinlich, wie? Ja, genau.
Ja, ja. Ja, oder vielleicht muss man auch Sanifair-Gutscheine haben, um auf Toilette zu gehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht.
Ja, wir fliegen mal mit und dann können wir uns das vor Ort mal angucken.
Ja, kann ich mir leider nicht leisten.
Nee?
Nee. Kann man denn als Weltraumtourist auf die ISS? Nee, das geht glaube ich auch noch nicht. Ne? Also
da waren schon welche.
Echt? Okay. Okay, dann muss ich noch ein bisschen sparen. Hilft ja nichts. Für dieses Leben wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, dass ich da hochkomme.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Nee.
Das nächste weiß ich jetzt auch nicht. Also schon ein bisschen länger, glaube ich. Also unser eins.
Ja, also ich muss doch im Lotto gewinnen.
Ja, das könnte helfen.
Ja, aber Euro-Jackpot funktioniert ja auch nicht. Also es ist alles doof. Mist.
Ich habe jetzt gerade wieder 10 Euro gewonnen. Also weniger als der Schein gekostet hat.
Ja, man hat dann zumindest die Kosten wieder raus. Ist ja schon mal okay. Aber für
das ist ja nicht ganz die Kosten für den Schein, aber.
Ja, okay.
Aber immerhin.
Und deswegen bin ich ja dafür, dass wir endlich eine Zeitmaschine erfinden sollten. Einmal kurz in die Zukunft, die Lottozahlen und dann wieder zurück.
Ja, das Zurück ist halt eigentlich das Problem, glaube ich, bei der Zeitmaschine, ne? Ich glaube, ein Weg ist einfacher als, also ich glaube, in die Zukunft ist einfacher als wieder zurück. Laut Herrn Einstein. War das nicht so?
Weiß ich nicht. Ich orientiere mich lieber an Marty McFly und Doc Brown.
Ja, okay.
Okay, aber ob das jetzt eine richtige Orientierung ist?
Dann müsste erstmal der Fluxkompensator erfunden werden.
Ja. Ja. Auch ein Film, den man immer wieder und immer wieder gucken kann. Generell alle drei Teile. Finde ich, aber okay.
Also den ersten definitiv, die anderen, boah.
Ja.
Also für die anderen muss ich schon Lust haben, aber der erste geht immer.
Ja. Gut, wir biegen jetzt nicht in die Cinema-Ecke ab. Ich denke, wir machen das Ding lieber für heute dicht.
Okay.
Dann haben wir einen relativ kompakten Start in das Jahr 2025. Mal gucken, was Apple uns noch so präsentieren wird dieses Jahr. Schauen wir mal. Und ich glaube, die CES hat auch gerade angefangen. Mal gucken, was da so kommt.
CES, genau.
Was da uns die Anbieter zeigen. Ach, zum Schluss noch eine kleine Anekdote, die ich hier loswerden wollte. Vielleicht wird es jetzt doch ein bisschen länger als gedacht. Nein, das ist mir gerade so spontan eingefallen. Es gibt ja so ganz viele Hersteller, die derzeit auf diesen Mini-PC-Zug aufgesprungen sind. Nuke von Asus etc. und noch kleinere Geräte. Es gibt da einen ganz großen Hersteller, der jetzt gerade sehr viel Werbung macht und sehr viel Product Placement in YouTube-Videos unterbringt. Der Hersteller fängt mit G an und da ist mir aufgrund meiner Connections ein Briefing in die Hände gekommen für dementsprechende YouTuber, die ein Product Placement vornehmen und man höre und staune, es wird vorgeschrieben, man kann ja auch als dementsprechender Werbepartner auch Vorschriften in Anführungsstrichen machen, sobald sich die beiden Parteien darauf einigen, weil es ist ja bezahlte Werbung, da kann man ja das auch vorgeben, ist ja kein Test in dem Sinne, ist ja auch alles legitim, sobald sich da auch denn der YouTuber darauf einlässt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und in diesem Briefing stand drin, bitte nicht das externe Netzteil mit ins Bild legen und bitte nicht das externe Netzteil ansprechen. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Da werden ja Vergleiche angestellt und da werden ja die Sterne vom Himmel geholt, die gar nicht am Himmel hängen sozusagen. Da gerade explizit wird auch der Mac Mini, der M4er Mac Mini ganz stark attackiert, würde ich schon sagen. Ja, der ist wesentlich kleiner von den Abmaßen. Wir haben einen SD-Kartenslot drin, wir haben das und das drin, wir haben viel mehr Schnittstellen drin. Ja, gut, aber der Mac Mini hat ein eingebautes Netzteil. Das erwähnen die nicht. Und ihr riesengroßes externes Netzteil, das erwähnen die dann logischerweise auch nicht. Und wenn das in einem Product Placement gar nicht stattfindet und wenn es gar nicht erwähnt wird, dann geht der Otto-Normal-Anwender, der sich jetzt nicht so tief damit auseinandersetzt, davon aus, das Ding hat auch ein eingebautes Netzteil. Erst auf den zweiten Blick, wenn man sich mit dem Produkt beschäftigt, okay, dann sieht man, großes Netzteil. Und das sind jetzt nicht so kleine Dinger, die sind schon sehr ausladend, die Dinger. Das ist jetzt nochmal so als Anekdote. Von daher, Augen auf beim Mini-PC-Kauf. Obwohl externe Netzteile auch Vorteile haben, ganz klar. Wenn die Dinger kaputt gehen, tausche ich halt das Netzteil aus und ich bin wieder sehr schnell im Game. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, keine Frage. Aber man muss es halt abwägen. Gut, das dazu. Tja, Thomas, dann haben wir es, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Okay. Ich wollte gerade sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, aber wir sind ja schon im nächsten Jahr. Und mal gucken, ob wir dieses Jahr auch wieder so konsequent durchsenden. Schauen wir mal, was das Jahr uns bringt.
Genau, das müssen wir auf uns zukommen lassen, ja.
Hilft ja nichts.
Hat ja erst angefangen.
Jo. Also, dann bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Jo, tschüss.